Pandemie und Krieg haben Wirtschaft und Finanzmärkte gehörig durcheinandergewirbelt und erhebliche Schwächen bei der Zukunftsfestigkeit Deutschlands zutage gefördert. Den allseits beklagten Krisenmodus hinter sich zu lassen, muss vorrangiges Ziel der Politik sein. Sonst wankt nicht nur die wirtschaftliche Stabilität. Rekordinflation, Energiekrise, Zinshoch. Wie steht die deutsche Wirtschaft da? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Bei uns ist Dorothea Mohn, leitet das Team Finanzmarkt im Verbraucherzentrale Bundesverband. Willkommen. Antje Höning ist bei uns, Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Und Professor Michael Eilfort vom Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft. Herr Fratscher, die Inflation, die sinkt, die Energiepreise tun es jetzt im Moment auch, so wie man das sieht, zumindest auf dem Markt. Ist das Licht am Ende des Tunnels oder, das Sprichwort geht ja noch weiter, das Licht des entgegenkommenden Zuges?
Es ist Licht am Ende des Tunnels, aber man muss sehr vorsichtig sein. Erstens, von den Prognosen, die wir im Augenblick ausgehen, stagnierende Wirtschaft. Das ist ein optimistisches Szenario. Viel kann schiefgehen, Eskalation des Krieges. Zweitens, trotz Stagnation, viele Menschen müssen den Gürtel enger schnallen. Das wird auch in diesem Jahr noch mal so sein. Also Wachstum heißt nicht Wohlstand. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und drittens, und darüber werden wir wahrscheinlich auch heute sprechen, dass wir jetzt stabilisieren, heißt nicht, dass wir eine schnelle Erholung haben. Ich rechne mit einer sehr schwierigen Phase über die nächsten 3 bis 4 Jahre.
Frau Mohn, es gibt ja Entlastungspakete in bisher nicht gekannter Höhe. Das war bei der Pandemie so natürlich besonders. Durch die Inflation infolge des Krieges gegen die Ukraine. Tut denn aus Ihrer Sicht der Staat genug, um den Bürgerinnen und Bürgern in der Krise oder durch die Krise zu helfen?
Es ist auf jeden Fall ganz wichtig gewesen, hier Entlastungsmaßnahmen zu ergreifen. Allerdings ist die Frage, ob die so punktgenau ankommen, wie das gewünscht ist. Und man muss sich bewusst machen, dass schon vor der Krise ein hoher Anteil der Haushalte keine Sparfähigkeit, keine Polster mehr hatten. Und das verschärft sich jetzt natürlich durch zwei Preisbereiche, die total gestiegen sind, Energie und Lebensmittel. Da kann man kaum einsparen, das muss man eben nutzen. Und dadurch geraten die Verbraucher ziemlich in die Bredouille. Das Geld wird eng und deswegen ist es wichtig, ja, hier Unterstützung zu bieten. Aber man muss weiter darauf achten, dass man wirklich die trifft, die man unterstützen muss. Mhm. Niemand darf durchs Netz fallen, weil es ist ein externer Schock, den niemand verschuldet hat. Und hier muss Hilfe geleistet werden.
Alfred, niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine dauert. Marcel Fratscher hat es angesprochen, die Krise könnte sich gar noch verschärfen. Was ist da zu tun, wenn das passiert? Und wie kann man diese Krise entschärfen bzw. eindämmen?
Also wir haben es nicht in der Hand, was Herr Putin macht. Wir haben es auch nicht in der Hand gehabt, dass hier ein Virus aufschlägt mit allen Folgen. Aber mit Corona und mit der russischen Aggression haben andere Länder auch zu kämpfen, beziehungsweise mit den Folgen. Insofern müssen wir uns, glaube ich, auf das konzentrieren in Deutschland, was hier zu tun ist und was wir auch in der Hand haben zu tun. Und da ist vieles durch die vergangenen Jahre deutlich geworden, was schon lange vorher da war. Also ich will auch dem Eindruck immer entgegentreten, in Deutschland war alles super und dann kam Corona und die Russen kamen. Sondern es war vorher in Deutschland schon vieles sichtbar. Rekordbelastung, Steuern, Bürokratie mit immer neuen Blüten, Infrastruktur am Verfallen. Das war alles vorher schon bekannt. Und auch vor Corona war schon bekannt, dass in Deutschland Genehmigungsverfahren und Bürokratie überdurchschnittlich langsam und überdurchschnittlich schlecht in den Ergebnissen sind.
Frau Höning, die Ampel wurde ja ziemlich schnell nach ihrer Etablierung von Putin und seinem Angriffskrieg in den Schwitzkasten genommen. Wie hat sich die Politik eigentlich bisher gerade in diesem Bereich verhalten? Hat sie sich als krisenfest gezeigt, gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht? Wäre das so eine Zwischenbilanz für die Ampel jetzt?
Ja, das macht sich ja insbesondere an der Person von Robert Habeck fest. Und was das Mengenproblem angeht, hat er in der Energiekrise sehr gut agiert. Er hat schnell LNG-Terminals auf den Weg gebracht, hat viele Hindernisse überwunden, auch im Kopf, die man nicht für möglich gehalten hat. Bei dem Thema Preise und Entlastung ist die Ampel aber überhaupt nicht auf einem guten Weg und auch insbesondere Robert Habeck nicht. Da werden sehr viele Fehler gemacht. Das Geld wird mit der Gießkanne verteilt. Es kommt nicht zielgenau bei den Menschen an, die es eigentlich brauchen.
Wenn man sich, Herr Fratscher, jetzt die Aussichten ansieht, Sie haben es auch gerade schon angedeutet, also eigentlich Licht am Ende des Tunnels, aber die Bundesregierung ist ja auch vorsichtig optimistisch. Es wird vielleicht ein leichtes, ganz kleines Wachstum geben. Ist dieser Optimismus tatsächlich berechtigt, wenn man sagt, wir haben vielleicht das Gröbste hinter uns?
Naja, der Optimismus, dass wir das Gröbste hinter uns haben, das ist eine Hoffnung. Wie gesagt, wir wissen nicht, was mit dem Krieg passiert. Wir wissen nicht, was mit Lieferketten passiert. Handelskonflikt USA, China. Also China wird das auch wirtschaftlich das große Thema der kommenden Jahre werden. Denn wir realisieren viel zu spät, dass die Abhängigkeit von Russland schon groß war, gerade bei fossilen Energieträgern. Aber die Abhängigkeit von China ein Vielfaches größer ist. Und es gibt über die kommenden 5 Jahre extrem große Risiken für die deutsche Wirtschaft, vor allem der Begriff Deindustrialisierung. Herr Alford hat es angesprochen, wir haben viele Unternehmen, die sind in Zukunftsmärkten nicht zukunftsfähig. Schauen wir uns die deutsche Automobilwirtschaft an, aber auch in vielen anderen Bereichen. Das heißt, wir brauchen erstens eine neue Orientierung bei den Lieferketten, weniger Abhängigkeit oder Asymmetrie der Abhängigkeit. Zweitens, und das hatte die Bundesregierung ja im Koalitionsvertrag auch versprochen, aber wegen der Krise bisher auf Eis gelegt, die ökologische Transformation. Wir brauchen dringend einen wirtschaftlichen Wandel, technologischen Wandel hin zu nachhaltigen Technologien. Wir müssen die Klimaziele einhalten und eben auch bei der Digitalisierung. Das ist ein dritter Bereich. Und da sind wir im Augenblick, kann man sagen, ist in den letzten 1,5 Jahren fast nichts passiert. Der Krieg hat das im Prinzip so ein bisschen alles verschoben und die Erwartung ist, letztes Jahr war Krisenbekämpfung, jetzt muss die Bundesregierung wirklich Tempo machen, um eben diese Transformation auf den Weg zu bringen. Sonst droht uns wirklich eine Deindustrialisierung. Also dieses Risiko müssen wir ernst nehmen. Nicht wegen hoher Energiepreise oder hoher Steuern. Das haben wir auch schon vor der Krise gehabt, dass Deutschland da nicht Wettbewerbs- oder nicht wirklich Vorteile hatte, sondern wirklich bei dieser Transformation.
Frau Mohn, wir wollen ja auch immer neben der wirtschaftspolitischen Diskussion auf das schauen, was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet. Sie haben uns vor der Sendung geschrieben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verbraucherzentralen oft gar nicht mehr so sehr Berater sind, sondern vor allen Dingen Sozialarbeiter. Viele Verbraucher, das haben Sie schon gesagt, sind finanziell extrem belastet. Was ist da, ist das nur Lebensmittel, Energie oder gibt es da noch andere Sektoren, die den Menschen zu schaffen machen, die kaum noch mit dem Geld klarkommen?
Ja, also Energie und Lebensmittel, das sind sicherlich die wichtigsten Bereiche. Wie ich eben schon gesagt habe, da kommt man nicht dran vorbei. Man muss essen, man muss heizen und diese Preissteigerungen sind einfach zu tragen. Und gleichzeitig steigt das Einkommen aber natürlich nicht entsprechend. Das heißt, es wird enger und die Leute bekommen Panik und machen sich Sorgen. Und was wir auch schon beobachten, ist, dass tatsächlich Menschen wegen der Lebenshaltungskosten anfangen, deswegen in den Dispositionskredit zu gehen. Also die Hälfte derer, die im Dispo drin sind, sind wegen Lebenshaltungskosten da drin. Und dafür ist der Dispo-Kredit, also der Überziehungskredit für Konten, ja überhaupt gar nicht geeignet. Der ist dafür geeignet, kurzfristige Engpässe zu überbrücken, aber nicht Lebenshaltungskosten abzudecken. Das heißt, hier entsteht eine echte Gefahr. Und es darf natürlich nicht passieren, dass die Inflationskrise zu einer späteren Überschuldungskrise auf Seiten der Verbraucher führt. Das wäre katastrophal.
Wir werden im Laufe der Sendung immer wieder auf diese Punkte zurückkommen, die Sie da gerade auch angesprochen haben. Herr Alford, die Energiekrise belastet ja die Industrie sehr stark. Also das heißt, sowohl die Preise wie auch manchmal die Knappheit. Die Knappheit scheint ja jetzt überwunden zu sein, aber die Preise sind nach wie vor hoch. Sehen Sie da eine Besserung in nächster Zeit, gerade was die Belastung durch die hohen Energiepreise natürlich vor allen Dingen in der energieintensiven Industrie angeht?
Also ich bin kein Prophet für Energiepreise. Deswegen ist es alles unsicher. Wir wissen nicht, ob der Krieg noch eskaliert. Insofern sehe ich die Entlastung nicht unmittelbar. Aber das hat auch Herr Fratscher schon gesagt. Wir hatten auch schon in Deutschland vor Corona und vor dem Krieg weit überdurchschnittliche Energiepreise, auch für die Industrie im Vergleich zum Beispiel zum Nachbarland Frankreich oder erst recht zu den USA. Insofern würde ich nicht auf die einzelnen Energiepreise gucken. Die waren vorher schon schlecht im Verhältnis. Deutschland, deutsche Unternehmen haben sich trotzdem gut gehalten. Aber der Mix, den wir gerade haben, der ist ein tödlicher. Also schlechte Infrastruktur, Das fängt mit peinlichen Autobahnbrücken in Nordrhein-Westfalen an, geht über den unsäglichen Berliner Flughafen. Und zwischendrin, eine Teilnehmerin der Diskussionsrunde hat es heute erlebt, ich habe es gestern erlebt, zwischendrin haben wir flächendeckend die Deutsche Bahn, die jeden Anschluss und jede Zugverbindung zu einem Lotteriespiel macht. So. Und das läuft alles seit Jahren. Also wir haben Infrastruktur, Bürokratie, Energie schlecht, wir haben hohe Steuerlast, wir haben am Arbeitsmarkt die falschen Leute hier und die falschen, die herkommen. Insofern ist das kumulierte Gesamtpaket, das wir an Rahmenbedingungen der Wirtschaft geben, ist in Deutschland einzigartig schlecht in den letzten Jahren. Und deswegen glaube ich auch, ohne lange darüber diskutieren zu wollen, ist das Glas nun halb voll oder halb leer. Es gibt sehr differenzierte Bilder in der Wirtschaft, in der Bevölkerung, bei den Arbeitnehmern, bei den Verbrauchern. Es ist alles sehr differenziert. Aber mein Problem ist oder meine Sorge ist, das Glas wird leerer. Und wir haben ja die Demografie erst noch vor uns stehen. Also die Spitzen der Belastungen, wenn die Babyboomer in Ruhestand gehen, die kommen ja erst noch. Also wir haben einfach nicht genug Leute und wir haben nicht das Potenzial, wenn wir uns weiter so verhalten wie derzeit, dass diejenigen, die erwirtschaften, erfinden, produzieren, Dienstleisten, arbeiten, dass die das Glas so nachfüllen können, wie es gerade geleert und verschüttet wird.
Sie haben eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt, die wir jetzt versuchen, in der verbleibenden Zeit abzuarbeiten. Frau Hönig, bleiben wir vielleicht mal bei der Energie und bei den Energiepreisen. Da gibt es ja die Sanktionen, die wir jetzt gegen Russland auf die Schienen gesetzt haben. Die werden bleiben, so wie die Lage ist. Wir haben ja früher von viel zu billiger oder einfach sehr billiger Energie gelebt. Das fällt jetzt weg. Auf der anderen Seite müssen wir uns dann Ausgleich schaffen zu sehr viel höheren Preisen, Flüssiggas, andere Lieferanten. Und es fehlt auch, das ist hier auch schon angesprochen worden in der Sendung, im Bereich der erneuerbaren Energie eigentlich das, was wir schon längst hätten machen müssen. Da hätte man schon sehr viel mehr auch auf diese Energiequellen setzen müssen. Was bedeutet das denn für die Preisentwicklung, diese Baustellen, die da jetzt überall in der Landschaft rumstehen, im Anführungszeichen?
Ja, die Energiepreise sind ja gefallen in den letzten Wochen, wo nichts bei den Verbrauchern angekommen ist, weil die Versorger vorgeschoben oder auch tatsächlich sagen, wir haben ja den Teil schon noch nicht alles überwälzt. Davon kommt bei dem Verbraucher nichts an. Also von daher bleibt der Preisdruck da auf jeden Fall hoch. Insgesamt muss man ja sagen, dass die deutsche Wirtschaft sehr viel besser durch die Krise gekommen ist, als viele erwartet haben. Wir haben alle gefürchtet, dass es eine Rezession in der Schärfe der Finanzkrise von 2008 geben wird. Das ist ja nicht eingetreten. Jetzt ist ja die Frage, wie schlimm wird es? Und auch die Inflation wird ja nicht so stark sein, wie zunächst befürchtet. 6% schätzt die Bundesregierung. Auch das geht. Aber 6%, da ist zwar die Rate gesunken, aber die Preise sind natürlich trotzdem weiter gestiegen, was man ja oft vergisst, wenn man das so sagt. Das heißt, der Preisdruck bleibt hoch, der Preisdruck bleibt bei den Lebensmitteln hoch. Und jetzt kommt als zusätzliches Problem hinzu, wenn es diese sogenannten Zweitrundeneffekte gibt, also wenn die Gewerkschaften jetzt hingehen und das in übermäßige Lohnerhöhungen übersetzen, die Inflation, und das auch durchbekommen, Post ist die nächste Runde, öffentlicher Dienst, dann gibt es ein Problem. Dann wird die Inflation sich verfestigen auf einem sehr hohen Niveau. Und das wird für die Bundesregierung, die da auch viel falsch macht, können wir gleich nochmal extra drüber reden, und die EZB eine große Herausforderung
werden.
Das ist diese
berüchtigte Lohnpreisspirale. Jetzt haben Sie es ja selbst schon angesprochen. Eigentlich sind ja Preise auch wieder gesunken. Das ist ja auch schon mehrfach gesagt worden bei Lebensmitteln, auch bei Energie, zumindest auf den Energiemärkten. Für viele, gerade die Bezieher von Lebensmitteln und zum Beispiel von Gas, ist nicht nachvollziehbar, dass diese Preissteigerungen jetzt sozusagen nicht zurückgenommen werden, die Preise nicht zurückgehen. Gleichzeitig, manche Unternehmen verdienen sich gerade eine goldene Nase. Das hat offenbar direkt was miteinander zu tun. Kann man diese, ich sage es jetzt mal, unrechtmäßigen Profiteure belangen in irgendeiner Weise? Kartellamt, was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass im Zusammenhang mit den Preisbremsen bereits eine Missbrauchsaufsicht installiert worden ist. Und das Bundeskartellamt prüft jetzt, ob Versorger missbräuchlich Gas- oder Strompreis erhöhen. Das können sie ja so schön machen. Der Verbraucher merkt es ja nicht. Für ihn ist der Preis ja gedeckelt bei dem Preisbremsenpreis. Er wird sich also nicht wehren. Und deshalb ist das die Versuchung für die Versorger, Versorger sehr groß. Alle sind da aufmerksam. Mal gucken, ob es dem Kartellamt gelingt, das herauszufinden. Dann müsste es Rückzahlung geben. Das würde zwar nicht sofort die Verbraucher entlasten, aber damit würde dem Subventionsbetrug der Versorger, der da droht, Einhalt geboten. Das ist die eine Schiene, wie man das macht. Und die andere ist, dass die Bundesregierung ja auch die Gewinne abschöpft von bestimmten Unternehmen.
Was nicht so einfach
ist. Was nicht so einfach ist, das hat viel mit Rechnen, Abgrenzen zu tun und was das Problem ja auch nicht wirklich löst. Hier rächt sich eben, dass die Preisbremsen so falsch konstruiert worden sind und jetzt so viel nachrepariert werden muss. Also das Kartellamt wird zum Reparaturbetrieb von Habecks falsch konstruierter Preisbremse. Aber ich kann natürlich sehr gut verstehen, dass bei den Verbrauchern Frust ist, was da passiert. Und da kann man nur hoffen, dass der Wettbewerb schnell wiederkommt, dass viele wechseln, sobald sie können, aus dem Vertrag, um den Druck von der Verbraucherseite auf die Anbieter hochzuhalten.
Sie haben gesagt, falsch konstruierte Preisbremse. Was ist daran falsch? Soll ja der Preis tatsächlich gedeckelt werden, zum Beispiel 80% des Verbrauchs zu einem festen Preis, alles andere macht der Markt.
Genau, weil damit der Anreiz rausgegangen ist, zu sparen. Und wir können den Preis gut senken, wenn die Nachfrage sinkt. Wenn der Preis aber so stark gedeckelt ist, ist der Anreiz gar nicht gut. Der E.ON-Chef hat gestern gesagt, die Privaten sparen nur 10% des Gases, das ist eben zu wenig. Nur der gute Winter hat uns vor Schlimmerem bewahrt. Und das andere Problem ist, wenn wir die Preise senken wollen, muss das Angebot steigen. Was machen wir? Wir nehmen Atomkraftwerke raus. Wir haben früher den Kohleausstieg gemacht und haben so das Energieangebot gesenkt. Also von daher hat die Bundesregierung beim Thema Energiepreise in zwei Richtungen falsch agiert.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz anknüpfen, Marcel Fratscher. Wenn wir sagen, wir haben den Wandel der Energie, die Umstrukturierung, die Hinwendung zur erneuerbaren Energie über viele Jahre verschlafen, verpennt. Jetzt ist der Zeitdruck sehr groß. Kann es vielleicht sogar sein, dass das auch Innovationen, Investitionen treibt, damit wir möglicherweise gerade auf dem Gebiet, wo wir jetzt so einen Nachholbedarf haben, dann plötzlich wieder nach vorne kommen, weil auch der Zwang da ist, jetzt schnell zu handeln? Ich meine, dass die Wirtschaft in Deutschland innovativ ist, hat sich ja über Jahrzehnte gezeigt.
Ja, die Hoffnung ist da. Und der Markt kann nicht alles lösen, muss man sehr klar so sagen, aber der Markt kann helfen und Preise sind wichtig. Deshalb ist es richtig, dass ein CO2-Preis eingeführt wurde, also CO2-Ausstoß besteuert wird. Müsste sehr viel stärker besteuert werden. Auch in den letzten Jahren wurden fossile Energieträger in Deutschland jedes Jahr noch um 65 Milliarden Euro subventioniert, sind also viel zu günstig. Man muss auch offen und ehrlich sagen, das ist immer wieder ein Missverständnis, erneuerbare Energien sind die günstigsten aller Energien. Wenn die Infrastruktur mal da ist. Die Infrastruktur fehlt im Augenblick. Aber wenn sie da sind, sind sie am günstigsten. Atomkraft ist extrem teure Energie, genauso wie fossile Energieträger. Und das Problem ist, wir werden auf die nächsten 10 Jahre nicht genug erneuerbare Energien haben, damit eben der Preis wirklich so stark runterkommt, dass er vergleichbar ist, beispielsweise mit den USA oder mit China oder mit Korea. Das heißt, über 10 Jahre werden Unternehmen sich in Deutschland und Europa darauf einstellen müssen, dass Energiekosten höher sind. Und das ist eben das Resultat der verschlafenen Energiewende, verschlafenen Ausbau von erneuerbaren Energien. Und dieser Preisdruck tut genau das, was Sie sagen. Also Innovation schaffen, Unternehmen realisieren, ich muss schneller umsteigen auf neue Technologien, ich muss Energie einsparen. Energieeffizienz ist ein riesiges Thema. Und das ist auch eine Chance. Man muss auch sagen, Deutschland ist so erfolgreich geworden über 70 Jahre, nicht weil wir billige Produkte hergestellt haben, sondern wir hatten immer eine starke D-Mark, eine starke Währung, die einen großen Druck auf Unternehmen ausgeübt hat. Und das hat funktioniert. Unternehmen wurden dadurch innovativ, mussten sagen, wir müssen produktiv sein, wir müssen innovativ sein. Und das hat funktioniert. Deshalb ist mir durch die hohen Preise bei Energie nicht Angst und Bange, ganz im Gegenteil. Das ist ein wichtiger Innovationstreiber. Aber bei Alfred hat es angesprochen, der Staat hat schlechte Rahmenbedingungen bereitgestellt. Aber man muss auch sagen, die Unternehmen haben genauso geschlafen und viele Dinge in der Vergangenheit nicht gemacht, die sie hätten tun müssen, sowohl bei der ökologischen, aber beispielsweise auch bei der digitalen Transformation.
Das heißt, das hat sich im Prinzip ja erst durch den Krieg in der Ukraine gezwungen, den Wegfall dieser billigen Energie. Ich würde gerne von der Investition auf den Konsum kommen, Herr Alford. Die Konsumlaune ist ja nicht besonders groß, hat sich im Weihnachtsgeschäft gezeigt. Wie schwierig oder wie gefährlich ist das gerade für die Unternehmen, wenn der Konsum leidet? Welche Bedeutung hat er für die Wirtschaft, auch für die Besserung der Situation jetzt?
Gut, natürlich ist der Konsum ein zentraler Punkt. Ohne Absatz ist für Unternehmen wenig zu gewinnen und wenig zu verdienen. Insofern ist die Stärkung des Konsums und der Nachfrage ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber eben auch dadurch, dass man den Leuten mehr Spielraum lässt, bei dem Geld, das sie zur Verfügung haben, auch selber zu entscheiden. Und das heißt auch, auch da ist über Jahre lang nichts passiert. Die Frustrationen im Bereich der Mittelschicht, Spitzensteuersatz schon mit knapp 60.000 Euro erreicht, was dann abgegriffen wird, alles an staatlichen Forderungen, auch bei den Sozialbeiträgen. Das ist natürlich für viele Leute auch frustrierend. Und dann kommen sie schnell in eine Gegend, wo sie sagen, ich habe dann wenig über, um was zu sparen oder mir das und dies und jenes zu leisten. Und wo wir bei den niedrigeren Einkommen, auch gefördert durch einen weiteren Fehlanreiz des gut gemeinten Bürgergeldes, aber insgesamt kommen wir in eine Spirale, wo sich mehr und mehr, und das macht mir wirklich Sorgen in diesem Land, wo sich mehr und mehr Leute, die leisten und arbeiten, fragen, bin ich eigentlich dämlich, dass ich vorsorge oder dass ich leiste, weil ich es auf anderen Wegen vielleicht etwas einfacher haben kann. Diese Spirale wird verstärkt und natürlich müssen wir die Leute, deswegen wundert es mich, dass wir so wenig über Chancengerechtigkeit reden. Das ist ein Riesenthema in Deutschland bei der Bildung. Gutes Elternhaus, gute Bildung. Wenn die Kinder nicht die Chancen haben, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das weiß eigentlich jeder, sagt auch jeder Bildungsforscher. Wir lassen es immer noch zu, dass wahnsinnig viele auf der Strecke bleiben. Wir haben einen Fachkräftemangel. Jeder, der halbwegs einen Abschluss hat, bekommt doch einen guten Job und hat die entsprechenden Chancen. Aber man muss doch in die Bildung jetzt endlich reinkommen und die Leute befähigen, selber das zu verdienen, dass sie dann auch ausgeben können, was dann auch den Unternehmen wieder zugutekommt. Wir reden über die völlig falschen Stellen und wir machen immer noch viel zu viel Reparaturbetrieb in diesem Land. Wir haben über 50% des Bundeshaushalts, der an Sozialausgaben weggeht. Da geht nicht in Investitionen, Bildung, Forschung, Infrastruktur und vieles andere, sondern der geht in die Sozialausgaben. Und trotzdem gibt es in diesem Land immer noch viel zu viele Leute, die nicht sagen, die noch die 1423. Gerechtigkeitslücke finden. Wir müssen wieder mehr arbeiten und leisten, auch in Deutschland, insgesamt als Gesellschaft. Und noch ein letzter Punkt, weil das Thema auch Stromtrassen war, erneuerbare Energien. Wir müssen alle in Deutschland uns auch fragen, mit unserer Neigung bei jedem Projekt erstmal auf die Barrikaden zu gehen. Jeder Verbraucher zahlt mit seinem Strompreis, ist auch ausgewiesen auf den Stromrechnungen, einen kleinen Beitrag für Offshore-Windräder, die immer noch nicht am Netz sind, nur weil die Stromleitungen und die Stromtrassen durch Deutschland blockiert worden sind. Jede von einer liebevoll zugewandten Bürgerinitiative und erlaubt dann von Politikern, die schnell wie Herr Seehofer damals
Das soll aber ja jetzt beschleunigt werden. Das warten wir jetzt gespannt ab. Das muss ja nächster Zeit auch passieren. Frau Mohn, Fakt ist, dass viele finanziell am Limit sind. Sie haben das gerade schon gesagt. Es können sich oft den notwendigen, den Grundkonsum gar nicht mehr leisten oder nur noch ganz knapp. Da wird aber jetzt versucht, die Konsumlaune auch bei denen zu heben. Da gibt es ja die Möglichkeit, mit Krediten, Konsumkrediten zu überbrücken. Kauf jetzt, zahl später. Droht da, dass das ja im größeren Maße jetzt gerade in einer Zeit, wo viele finanziell angeschlagen sind, natürlich auch passieren kann, droht da eine große Privatschuldenkrise? Sie haben es vorhin mit den Dispositionskrediten bei der Bank gemacht, aber ist das noch etwas, was sozusagen von der anderen Seite kommt, nach dem Motto, ihr könnt ja eigentlich euren Konsumniveau halten, ihr könnt ja später dann nachbezahlen?
Ja, genau. Der Dispositionskredit ist ein Weg, um irgendwie rauszukommen. Das andere, was Sie erwähnt haben, diese sogenannten Buy Now, Pay Later, jetzt kaufen, später bezahlen, das ist verführerisch und das wird eingesetzt vom Handel, insbesondere vom Onlinehandel, um den Absatz zu beflügeln. Und wenn man online unterwegs ist, dann stellt man fest, dass schon Kleinstbeträge, ab 30 Euro fängt das schon an, kreditfinanziert angeboten werden. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil stellen wir uns vor, wir würden in eine Bank laufen, um, was weiß ich, ein paar Schuhe kreditfinanzieren zu lassen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Und deswegen, also dieser Weg ist immer brisant und gefährlich, aber natürlich in einer Situation, wo es für viele enger wird, noch mal gefährlicher. Und deswegen kann ich nur noch mal betonen, man muss jetzt wirklich präzise analysieren, wer fällt durchs Netz. Und hier muss Hilfe geleistet werden, sodass es nicht dazu führt, dass die aktuelle Krise auf den Rücken der Schwächsten ausgetragen wird und dann langfristig in eine Überschuldung führt, von der wir gesamtgesellschaftlich nichts haben.
Was kann man denn dagegen unternehmen? Weil das ist jetzt eine Alltagserfahrung. Ja. Wir reden hier über die großen Fragen der Wirtschaftspolitik, wie man Krisen bewältigt, was Deutschland zukunftsfest macht. Aber das ist ja jetzt die aktuelle Alltagserfahrung. Lässt sich da etwas dagegen unternehmen? Muss der Staat vielleicht da stärker regulierend eingreifen?
Genau, an dieser Stelle ist die Politik gefordert. Und die Politik kann nämlich Einfluss darauf nehmen und muss auch Einfluss darauf nehmen, in welcher Weise diese Dispositionskredite angeboten werden. Wir stellen fest, dass irre hohe Summen den Kunden angeboten werden. So hohe Summen, wie sie gar nicht in vernünftiger Weise zurückführen können. Das heißt, an dem Punkt, wo diese Kredite vergeben werden, müssen die Banken in die Verantwortung genommen werden, nur vernünftige Kreditrahmen zu bewilligen. Und es muss vermieden werden, dass die Banken sich an dieser Stelle bereichern. Und das Gleiche gilt auch bei diesen sogenannten Buy-Now-and-Pay-Later-Krediten. Da muss es künftig erforderlich sein, wenn diese Kredite vergeben werden, dass der Handel, der diese Kredite ausgibt, eine vernünftige Kreditwürdigkeitsprüfung macht. Und das ist auch schon bei kleinsten Beträgen wichtig, weil die kumulieren sich natürlich und das verleitet schnell, den Überblick zu verlieren. Das heißt, all jene, die diese Kredite, die ich grundsätzlich sehr kritisch sehe, trotzdem anbieten, um ihren Absatz zu befördern, sind entsprechend zu regulieren und in die Verantwortung zu nehmen.
Es wäre, Entschuldigung, es wäre schön, wenn der Staat, bevor er neue Vorschriften macht in diesem Bereich, auch den Banken, wenn er mal für sich selbst auch anfangen würde, nicht so sehr nach dem Prinzip Pay Now und lass later andere Generationen zahlen, weniger vorgeht, also weniger auf Pump agiert. Das wäre schon ganz hilfreich.
Es geht jetzt hier aber um den Schutz der Schwächsten, Frau Höning. Der Bundeskanzler hat uns ja an seinen Englischkenntnissen teilhaben lassen. You never walk alone, hieß das. Also keiner wird hier allein gelassen. Trotzdem fallen viele, möglicherweise gerade die Menschen, von denen Frau Mohn gerade gesprochen hat, durchs Raster. Woran liegt das, dass da die es eigentlich oft am nötigsten haben, leer ausgehen?
Ja, das liegt an dem Prinzip Schrotflinte, was die Bundesregierung sowohl bei den Verbrauchern als auch in der Wirtschaft angewendet hat. Eine Untersuchung vom RWI, dem Institut in Essen, hat ja gerade ergeben, dass von den Preisbremsen am meisten Gutverdiener profitieren, weil die natürlich den meisten Energieverbrauch haben, größere Häuser, extremere Autos oder Hobbys, und die profitieren am meisten davon. Da schon mal falsch angesetzt. Und für die Wirtschaft gilt es leider auch. So Standardunternehmen profitieren davon, aber wir hören immer mehr Klagen, welche Unternehmen auch nicht davon profitieren. Und das sind sowohl große energieintensive Unternehmen, die wegen der Auflagen die Preisbremsen nicht in Anspruch nehmen können, als auch bestimmte Handwerksbetriebe. Da droht uns leider eine Wiederholung des Corona-Chaos, was ja für die Betriebe mit sehr viel Bürokratie verbunden war. Noch heute rechnet die Bundesanstalt für Arbeit, die Bundesagentur für Arbeit, das Kurzarbeitergeld ab aus der Corona-Krise. Und viele Unternehmen, Friseurinnen berichten das, mussten die Hilfen auch zurückzahlen. Das heißt, da hat man leider wenig gelernt. Man muss zu einfacheren, zielgerichteten Hilfen kommen. Und was der Staat unbedingt aus diesen beiden Krisen lernen muss, ist, dass der Bund einen Weg schafft, wie er direkt den Bürgern helfen kann. Das ist nämlich von dem Föderalismus her ein großes Problem, dass er immer den Umweg über Bund und Kommunen gehen muss.
Bevor wir genau zu dieser Frage kommen, Herr Fratscher, wird da zu viel Geld rausgeschmissen? Das ist Herr Fratscher und Herr Kähler brauchen diese Hilfen nicht, aber wir kriegen sie auch. Wird da einfach zu viel Geld rausgeschmissen? Und warum kann man das nicht irgendwie verhindern oder so regeln, dass es zumindest von der sozialen Bedürftigkeit abhängt?
Es wird zu viel Geld ausgegeben. Es gibt praktisch in Europa kein anderes Land, das relativ zur Wirtschaftsleistung mehr Wirtschaftshilfen aufgelegt hat, sowohl in der Corona-Pandemie, 350 Milliarden Euro. Das sind fast 9% einer jährlichen Wirtschaftsleistung, jetzt noch mal knapp 200 Milliarden Euro, mal ungefähr 5% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Ich glaube, das mit einer Schrotflinte schießen, so, das beschreibt es ganz gut. Und unsere Sozialsysteme sind marode und nicht wirklich fähig, zielgenau Menschen zu entlasten. Man muss sich dann nur fragen, wieso ist das so? Wir haben eigentlich einen starken Sozialstaat, oder haben wir immer geglaubt. Und ist es nicht sogar beabsichtigt, dass das so passiert? Und meine Kritik ist, dass auch in der Corona-Pandemie das meiste Geld eher auch den Unternehmen zugute gekommen ist. und wahrscheinlich mehr als wirklich notwendig ist. Wenn man sich jetzt die DAX-Konzerne anschaut, über das letzte Jahr fahren viele davon Rekordgewinne ein, erhalten aber trotzdem sehr viel wirtschaftliche Hilfen. Und ich glaube, hier ist wirklich eine Unwucht drin. Und deshalb ist man hört trotzdem, dass die Industrie sehr laut klagt und sagt, wir brauchen noch mehr Geld und noch mehr Hilfen. Und ich halte es aus ökonomischer Sicht für den falschen Weg, Unternehmen mit Geldzahlung zu helfen. Die sollen gute Rahmenbedingungen haben, gute Infrastruktur, die sollen im Wettbewerb stehen. Und die wirklich finanzielle Entlastung sollte wirklich ausschließlich für Menschen mit mittlerem, geringem Einkommen sein. Die brauchen das Geld, die brauchen mehr, die kommen jetzt in dieser Krise zu kurz.
Das ruft jetzt Michael Eilfort auf den Plan.
Ja, wenn der Staat so tut, als könnte das Geld vom Himmel regnen und als könnte man beliebig Schulden machen und als wäre für alle genug da, dann ist klar, dass jede Interessengruppe in diesem Land erstmal nach Geld ruft und auch versucht mitzunehmen, was nur geht. Das ist erstmal ein ganz normaler Mechanismus. Und genau das ist auch in der Corona-Zeit passiert, mit Bazooka-Ballern und Doppelwumsen, dann weckt man halt auch Ansprüche. Also das Angebot schafft dann auch Nachfrage, das ist alles kein Wunder. Aber sowohl bei Unternehmen gerne, da hat es früher auch schon Mitnahmeeffekte gegeben, da hat es in der Finanzkrise die Abwrackprämie gegeben, ein Jahr drauf haben Automobilkonzerne schon wieder Rekordgewinne gemacht, da haben sie auch keine freiwillige Sondersteuer gezahlt. Das gibt es alles in allen Bereichen der Gesellschaft. Aber man muss bei den einen nachgucken und man muss bei den anderen nachgucken. Und was alles bei uns vermeintlich bedürftig ist oder bedürftig geredet wird, ist auch nicht alles so bedürftig. Es gibt vielerlei Hilfen, auch bei den schwächeren Einkommen, die sich schon kumulieren und wo irgendwo dann in der Zusammenballung mögliche Fehlanreize entstehen. Und ich komme immer schön in Fahrt, wenn ich höre You'll Never Walk Alone, weil offensichtlich niemand mal diesen Liedtext genau gelesen hat. Da geht es nicht darum, dass jemand dasteht, vom Staat gewärmt wird und aus der Gießkanne das Geld auf ihn runterregnet, sondern da geht es darum, dass einer durch den Sturm, durch den Wind, durch den Regen schreitet nach vorne zum Licht, dass er dann andere findet, die das mit ihm tun und dass man am Ende dann bei diesem Licht ankommt. Aber der schreitet, der läuft, der kämpft und strengt sich an. So und zu suggerieren hier, you never walk alone, du stehst da und der Staat kümmert sich, so einfach ist es nicht. Die Politiker haben auch zu viele Ansprüche
genährt. Sie sagen eben, Bedürftige haben irgendwo zu viel erhalten. Das fand ich jetzt doch ein bisschen sehr kontraintuitiv. Vielleicht können Sie ein Beispiel geben, wo Menschen, die wirklich bedürftig sind, hier zu viele Leistungen erhalten haben.
Also das ist eine Fangfrage. Menschen, die wirklich bedürftig sind, haben nicht zu viel Leistung bekommen. Es gibt aber viele Mitnahmeeffekte bei Menschen, die nicht wirklich bedürftig sind.
Zum Beispiel? Geben Sie mal ein Beispiel.
Also solange wir die Agenda 2010 so lassen, wie es ist, ist es nicht das Problem. Wenn wir das Bürgerbild so gemacht hätten, wie die SPD das wollte, dann hätten wir das Problem gehabt.
Also
aber
schönes,
es ist ja korrigiert worden.
Schönes Beispiel, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auch in dieser Runde, alternde Gesellschaft. Die Politiker wissen, die über 55-Jährigen stellen die Wählermehrheit. Also für die Rentner wird immer alles getan, die Interessen der Jungen werden liegen gelassen. So. Dann war niedersächsische Landtagswahl letztes Jahr im Oktober und dann haben ein paar Rentnerverbände geklagt, die Rentner gar nicht so sehr, das ist nämlich die bestgestellte Bevölkerungsgruppe und zack, plötzlich, weil eben in Niedersachsen Landtagswahl gab es eine Energiehilfe auch für die Rentner, 300 Euro für jeden. Völlig unnötig. Mütterrente, Kropf unnötig, kommt zu 97% oder 98% bei Leuten an.
Sie haben so ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde es zu viel Hartz IV geben.
Und die Rentenleistung wurde verkauft im Landtagswahlkampf in Niedersachsen als bundesweites Signal, als gezielte Hilfe für Bedürftige.
Wollen Sie vielleicht ganz kurz, weil, wenn wir um die Preisbremsen reden und auch die Hilfen, die jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie da alle aufgelegt worden sind. Es gibt ja noch einen anderen Alltagsgegenstand, einfach gerade gesagt, nicht so die Schrotflinte, sondern die Gießkanne. Jetzt hört man immer wieder, wenn das heißt, wenn das sozusagen auch Leute kriegen, die es gar nicht brauchen. Das ging aber gar nicht anders, weil diese schnelle und unbürokratische Hilfe, es muss ja schnell gehen, das geht nur mit der Gießkanne, weil viele haben keine Steuernummern, es gibt zwischen den Behörden keinen Datenaustausch, man weiß gar nicht, wer wo lebt, um das sozusagen, wie Sie es auch gesagt haben, direkt an die Bedürftigen bezahlt. Da liegt der Fehler ja nicht im mangelnden Willen, gerecht zu sein, sondern im System, dass es da gar nicht funktioniert.
Na, bei den Preisbremsen hätte es eine Möglichkeit gegeben. Da gibt es ja drei Gruppen, die man bedenken möchte. Das eine sind diejenigen, die bei den Arbeitsagenturen sind. Da kennt man die Kontonummern, da kennt man die Verhältnisse. Das andere sind die Menschen, die ganz wenig Steuern zahlen, weil ihr Einkommen so gering ist. Da kennt man auch die Kontonummer. Und die Gruppe dazwischen ist, die weder das eine noch das andere ist. Und für die hätte man tatsächlich so ein Antragssystem auf vereinfachte Art machen können und müssen. Aber die Lehre ist, wir brauchen, der Bund, das Bundesfinanzministerium muss von jedem Kontonummer wissen. Wir brauchen allalong sicher auch so eine Art Bundessteuerverwaltung und müssen den Föderalismus in diesem Bereich überwinden, um schneller zu werden, gezielter helfen zu können.
Lass uns ganz kurz zu den Bedürftigen nochmal zurückkommen. Sie haben gesagt, schon vor den Krisen waren 30-40% derjenigen, die zu Ihnen gekommen sind, eigentlich finanziell am Limit. Das nehme ich an, ist jetzt noch angestiegen. Wie muss man sich das aus der Erfahrung vorstellen, dass bei denen ja, wie gesagt, wir haben es auch schon gesagt, oft die Hilfen gar nicht ankommen, denen viel fehlt und vor allen Dingen, was fehlt ihnen eigentlich oder wie viel fehlt ihnen, um ein normales, an den Grundbedürfnissen orientiertes Leben zu führen?
Also ich glaube, so präzise kann man das heute noch nicht sagen, sondern ich glaube, es gilt es, das genau zu beobachten. Aber zu erkennen ist eben, es gibt Ausweichreaktionen und das habe ich aber eben schon geschildert in Richtung Kredit und ja. Sollte nicht der Weg sein. Aber ich erlaube mir, die Frage zu nutzen, um noch auf einen anderen Punkt hinzuweisen. Wir sprechen ja auch und das wird jetzt umso dringender über das Thema Altersvorsorge und dafür ist es auch wichtig, sich diese Gruppe noch mal anzugucken. Weil diese Gruppe wird auch adressiert, zusätzliche Altersvorsorge zu bestreiten und schafft das natürlich überhaupt gar nicht. Das Geld ist nicht da und wenn ein paar Euro übrig wären, dann müsste man diesen Menschen eher raten, eine Liquiditätsreserve aufzubauen, statt in Altersvorsorge zu investieren. Und gleichzeitig verlangen wir aber in diesem Riester-Regime, dass gespart wird und gleichzeitig fließen Steuermilliarden, es sind 2,8 Milliarden pro Jahr, in diese Verträge, wo kaum echte
staatliche Zulagen,
genau, und es fließt kaum eigenes privates Geld rein, weil das eben gar nicht da ist. Und ich glaube, die Situation jetzt sollte man auch dafür nutzen, das zu reflektieren. Ist das der richtige Weg, diese vielen Steuermilliarden in den privaten Markt reinzudrücken, wo keine vernünftigen Renditen bei rauskommen? Doch, das ist der Fall. Das ist definitiv der Fall. Und ob es nicht eine bessere Idee wäre, dieses Geld zu nehmen, um diesen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, nicht ihre Rente in der gesetzlichen entsprechend zu erhöhen. Das wäre, glaube ich, eine Maßnahme, die man jetzt, wo der Druck so hoch ist, mindestens ergreifen sollte.
Das heißt aber, dass wir eigentlich dann auch da das Geld fehlinvestieren. Sie sagen jetzt aber, stimmt nicht, was mit der Riester-Rente gesagt worden ist. Es geht ja auch immer um diese Forderung, die private Altersversorgung sozusagen zu fördern.
Die Riester-Rente ist wirklich nicht perfekt, aber sie ist auch nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Und viele Verbände, auch die Verbraucherzentralen zum Teil und die Politik reden dann ein Problem herbei, um dann mit dessen Lösung zu glänzen. Also so schlecht muss man Riester nicht machen. Also ein Großteil der Riester-Verträge ist zumindest bei Einkommen unter 30.000 Euro auch angesiedelt. Also insofern, Riester ist nicht perfekt, aber es hat eine ergänzende, starke Wirkung. Und wogegen ich mich strikt verwehre, ist, was hier angedeutet wurde, so mal ganz en passant. Wir haben in Deutschland das Äquivalenzprinzip bei der Rente seit Bismarck. Wer mehr einzahlt, kriegt mehr raus. Wir haben auf der anderen Seite die Steuern und die verteidige ich auch mit der Progression und allen ihren Wirkungen. Über das Steuersystem wird in Deutschland massiv umverteilt. Das funktioniert und sorgt für sozialen Frieden. Das alles wunderbar. Wenn Sie aber bei den Steuern die Umverteilung so lassen und bei der Rente jetzt auch noch die Umverteilung einführen, wie das die Schweiz hat, die hat dafür aber teilweise nur 12 Steuersätze von 12%, auch bei den Reichen, dann kommen Sie in der Verbindung Umverteilung bei Rente und bei Steuern kommen Sie dazu, dass sich irgendwann für die Leute in der Mitte das Arbeiten überhaupt nicht mehr rechnet.
Also die Frage, man muss irgendwo auch dann die Kirche im Dorf
jetzt lassen. In der Krise richtig gesteuert wird, dass es sozialen Ausgleich gibt, dass keiner allein gelassen wird, auch wenn das in diesem Lied, wie Sie gesagt haben, so nicht gedacht war. Herr Fratscher, die Frage ist ja, kann der Staat wirklich alle sozialen Unwuchten, auch Kaufkraftverlust, abfedern oder bedeutet das nicht für die, die nicht wirklich am Existenzminimum stehen, die ohne Hilfe gar nicht mehr klarkommen, dass man sich daran gewöhnen muss, einen Teil dieser Belastungen auch selbst zu tragen, mehr Verantwortung, Eigenverantwortung zu übernehmen, zumindest bei denen es noch einigermaßen gut geht und die sich das auch leisten können? Ist diese Mentalität, ne, der Staat entlastet mich jetzt vollständig von diesen Mehrkosten, zu weit verbreitet oder ist das auch eine Mehr, die immer wieder diskutiert wird?
Das ist eine Mehr. Aber ich will noch mal auf diese Umverteilung von Herrn Olfert gehen. Das ist ja so dieses, ne, Menschen mit viel Einkommen, Vermögen zahlen viel Steuern. Und Menschen, die wenig haben, bekommen sehr viel. Und das ist ja so nicht richtig. Herr Eilfort, Menschen mit geringem Einkommen zahlen sehr viel Steuern. 30% ihres monatlichen Einkommens geht weg an Steuern und Abgaben für die unteren 30%. Nicht wegen Einkommensteuer, sondern wegen indirekter Steuern, wegen Sozialabgaben. Also vor allem für Menschen mit geringem Einkommen muss sich Arbeiten wieder lohnen. Und wo wir ein Niedrigststeuerland sind, Herr Eilfort, ist bei den Vermögen. Wir sind ein Land, das Arbeit sehr stark besteuert, viel zu stark besteuert, dabei nicht bei Ihnen. Man müsste Arbeit entlasten, sodass Arbeit sich wieder mehr lohnt und im Gegenzug eben Vermögen stärker zur Kasse bitten, um eben das zu leisten, was der Staat tun muss. Zur Frage, muss man nicht den Menschen auch mehr Eigenverantwortung geben, das tragen lassen? Das tun die Menschen mit geringem Einkommen. Wir haben letztes Jahr eine Inflation von 8-9% gehabt. Die meisten Menschen mit wenig Einkommen haben 4-4,5% Lohnentwicklung im Durchschnitt. Ja, in diesem Jahr werden wir noch mal ähnliche Zahlen sehen, 6-7% Inflation im Durchschnitt, 4% Lohnsteigerung. Und Menschen mit geringem Einkommen, das haben Sie vorhin gesagt, haben individuell eine viel höhere Inflation, weil sie viel mehr Energie und Lebensmittel verkonsumieren müssen, die Dinge, die teurer geworden sind. Also wir sehen, dass Menschen mehr für Eigenverantwortung übernehmen. Nur das Problem ist, dass es vor allem die Menschen mit wenig Einkommen trifft und nicht die, die wirklich auch Unternehmen haben, Unternehmensanteile haben, die Immobilien haben, die große Vermögenswerte haben. Ich habe eben die DAX-Konzerne angesprochen, die gehören ja auch jemandem. Also die Renditen für Menschen mit großen Vermögen war auch in den letzten 3 Jahren sehr hoch. Und hier geht es eben nicht nur um eine Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch um ökonomisch richtige Anreize. Und da sollte Arbeit entlastet werden und Vermögen muss sich stärker beteiligen an den Aufgaben des Staates.
Frau Röning, nochmal generell, was muss der Einzelbürger jetzt tun? Wie muss er sich verhalten? Nochmal, ist denen, denen das zumutbar ist, auch dann eben ein vorübergehender Konsum, eine zurückgehende Kaufkraft zumutbar? Ich rede nicht von denen, die das sich gar nicht leisten können, sondern wo auch noch finanzielle Reserven da sind.
Ja, es darf sicher in diesem Land keine Vollkasko-Mentalität geben. Das ist schlecht auch mit Blick auf die Anreize. Das sollten wir auf keinen Fall tun. Natürlich müssen wir allen sehen, diese Krise ist mit Wohlstandsverlusten verbunden und einer wird sie tragen. Und wenn der Staat das zunächst abfedert und das über diese Jahre, dann wird das zum Beispiel in Form der Inflation zurückkommen. Das trifft dann vor allem die Menschen mit Barvermögen auf dem Konto, Immobilienbesitzer ja weniger. Also einer wird die Wohlstandsverluste ausgelöst durch den Krieg tragen und wir müssen uns da alle auf Einsparungen einstellen. Man muss verhindern, dass Menschen komplett durchs Rost fallen, aber man muss nicht alles abfedern. Das ist ein exogener Schock und da möchte ich auch noch mal eine kleine Ehrenrettung für die Unternehmen machen. So differenziert wir die Bürger betrachten, so differenziert sollten wir auch die betrachten. Es gibt viele energieintensive Unternehmen. Ich komme ja selber aus Nordrhein-Westfalen, wo die alle sitzen. Da geht es um das Thema Werksschließungen. Da geht es um die Frage, wie lange geht das noch gut? Das nächste Werk wird sicher nicht hier gebaut. Und da hängen auch Arbeitsplätze dran, sehr viele, was dann wieder die Menschen auch instand setzt, in die Lage versetzt, zu verdienen. Und deshalb muss man da auch da die nicht alles über einen Kamm scheren.
Einfach die deutsche Industrie, ganz kurz jetzt zum Schluss noch. Die deutsche Industrie hat sich ja in ihrer Geschichte immer wieder auch als anpassungsfähig gezeigt und innovativ, sonst wären wir nicht jahrzehntelang Exportweltmeister gewesen. Ja, ja. Sehen Sie da auch eine Chance, um das vielleicht positiv am Ende zu wenden, eine Chance, dass man dadurch auch durch die Krise kommt, dass eben auch die Unternehmen sich völlig auf diese völlig neue Situation erfolgreich einstellen?
Ja, sicher. Die Unternehmer werden das gut tun. Wir haben Millionen engagierter, gut ausgebildeter, fleißiger Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die werden auch das ihre tun. Das wird alles passieren, aber man muss sie auch mehr machen lassen und der Staat muss mehr und verlässlicher die Rahmenbedingungen bieten und ich sage es nochmal, Infrastruktur bis Bürokratie. Es ist so vieles Digitalisierung, es ist so vieles in den letzten Jahren, die Faxe in den Gesundheitsämtern, es ist so vieles in den letzten Jahren deutlich geworden, wir müssen jetzt wirklich mal einen Ruck machen und das tun, denn was mir auch Unternehmer sagen, ich höre die Frustrationen bei den Bürgern, das geht beim Bahnfahren los und hört woanders auf, aber ich höre auch die Frustrationen bei den Unternehmern und wenn viele Punkte zusammenkommen und sie überlegen, investiere ich hier oder im Ausland und sie sind dann noch zur zermürbt. Also diese Zermürbung. Früher haben Unternehmer immer über zu hohe Steuern geklagt. Das ist gar nicht mehr das Erste. Die Zermürbung durch Genehmigungsverfahren und Bürokratie.
Das ist allerdings eine gute Nachricht, dass Unternehmer nicht mehr so oft über höhere Steuern oder zu hohe Steuern klagen. Denn wir brauchen viel Geld für die Infrastruktur, viel Geld für die Bildung, viel Geld für die Energiewende. Und leider auch viel Geld für Verteidigung. Und das läuft über Steuergelder. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ich bedanke mich bei Dorothea Mohn, bei Antje Höning, bei Michael Eilfort und bei Marcel Fratscher. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die nächste aktuelle Gesprächssendung bei Phoenix ist unter den Linden am Montag um 22.15 Uhr. Darin geht es um das Thema Kollaps in der Pflege, der ja dort droht, moderiert von Thomas G. Becker. Aktuell ist auch bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Die EU-Kommission hat sich auf eine gefährliche Reise nach Kiew heute gemacht. Darüber dann in Phoenix der Tag. Bleiben Sie bei uns.